Buongiorno Leute zu einer neuen Science Podcast Folge und es geht rein, die erste Grand Tour des Jahres. Der Giro Italia steht vor der Tür, die Radsaison ist voll im Gange. Ich finde, Lennart, wenn der Giro kommt, dann ist das schon so, da sind wir schon, da ist nicht mehr, wir fangen gerade an, wir sind drin.
Ja, wir sind mittendrin, die Saison ist fast vorbei.
Quasi, es ist schon, ich habe schon das Gefühl, so End-of-Summer-Stimmung.
Ja, so ein bisschen. Also wenn der Giro durch ist und das dann so auf die Dauphiné zugeht, kriege ich immer das Gefühl, scheiße, jetzt nähern wir uns dem Höhepunkt und danach geht's ja bergab.
Soll ich dir mal ein bisschen den Tag versauen?
Ja, hau mal raus.
In 6 Wochen werden die Tage wieder kürzer.
Boah, ja, das ist auch so ein Ding. Das ist auch so ein Ding, du hast so Mai.
Ja. Der Mai ist immer so, endlich ist der Mai da, aber dann ist nicht mehr lang, dann wird schon wieder der Tag kürzer.
Boah, das war jetzt echt, das hat jetzt echt wehgetan irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Mal zurück zum Radsport. Giro ist da. Kurz vom Giro, eigentlich immer Tracker. Du hast schon eine Folge mit Rosa aufgenommen, die ich noch gar nicht gehört habe, die ich mir noch reinziehen muss. Und wir waren beide in Girona. Ich war auch wieder eine Woche da.
Ja.
Und du hast ja einen Kurzurlaub eigentlich gemacht.
Urlaub, Junge. Ich habe im letzten Clip des Videos, was jetzt heute auch online gegangen ist, da waren wir das Tracker 200 angeschaut, weil Larissa Hartog, unsere Athletin, da haben wir gar nicht so viel drüber erzählt in der letzten Podcast-Folge, die ist auch Zweite beim 200er-Rennen geworden. Und dann stand ich im Ziel und habe mich selber gefilmt und dachte mir, wie bin ich denn in 3 Tagen so hart gealtert? Ja. Ich sah wirklich ganz komische Augen.
Letztes Mal, als du da warst, bist du das 360 gefahren und bist dadurch sehr, sehr hart gealtert.
Ja, ja.
Und jetzt hast du diese 2 Tage als Coach da durchgezogen.
Ich meine, nicht gut.
Am Ende war es ja sehr erfolgreich, ne? Kann man jetzt sich nicht beschweren für einen Sieg im 360er und einen zweiten Platz im 200er. Ich glaube, das hatte ich auch ein bisschen durch die Tage getragen.
Ja, absolut.
Das ganze Adrenalin.
Das war schon geil.
Ich musste ein Glück nicht so früh aufstehen wie du. Mhm. Du warst am Start?
Nee, ich war nicht beim Start, das muss man sagen. Das war okay. Also Start. Das Startteam war ein anderes, worüber ich mich in der Planung am Vorabend sehr freute. Ja. Ihr müsst wissen, Leute, Start ist halt so gegen 6 Uhr. Das heißt halt, du musst halt, wenn du wirklich beim Start auch so da sein möchtest, und Support 5 Uhr musst du da sein.
4:30 spätestens los. Das ist schon eine sehr unangenehme Zeit. Ich war auch froh, dass aus unserem Startteam von Ministry, die auch unsere Athleten mitversorgt haben, nicht ich der Auserwählte war, der da sein musste.
Du hast doch selber auserwählt. Tu doch nicht so, als wäre so ein Zufall.
An der Stelle, Top-Leistung, Jungs und Mädels. Ich war froh, dass ich es nicht machen musste.
Ja.
Genau, ich war halt im Prinzip auch da fürs Tracker. Wir haben dann eine Woche wieder unser übliches Ding gemacht mit Feedzones, auch jede Menge erfolgreiche Athleten und Athletinnen gehabt. Und bin dreimal aufs Rad gekommen. Wir sind eine Runde Rad gefahren.
Wir sind einmal Rad gefahren, ja. War voll gut. Du bist dreimal aufs Rad gekommen.
Ich bin dreimal aufs Rad gekommen. Ich habe dann noch eine schöne Einheit. Das ist so eine Top-Überleitung eigentlich in unser Thema Giro d'Italia gewesen. Wir in der Woche wieder viel Zeit mit den Kopetzky-Brüdern verbringen konnten. Und einer ist ja last minute nachnominiert worden mit Matthias Kopetzky. Und Thomas Kopetzky war aber auch vorher schon auf der Liste für den Giro, kam gerade aus dem Giro-Camp und musste noch eine Einheit fahren.
Ja.
Und der... Er sagte nur so, ja, ich bin mit Fonsi verabredet.
Ja.
Und ich sagte, ja, cool, dann düsen wir auch mit. Dann sind wir zu 5 gefahren. Und turns out, er hat 2x 75 Minuten Zone 2 auf dem Programm.
Hat der Bruder aber nichts gesagt.
Hat er so halb gesagt. Zone 2 bedeutet dann halt zwischen, das war das Ding, zwischen 2,85 und 3,30 für 75 Minuten.
Cool.
Und dann ist er natürlich 3,35 gefahren in beiden Sätzen. Und ich habe mir, als es losging, also vorher war schon der Führung zügig, ich bin natürlich keine Führung gefahren, das war so ein Tag, wo der Wind aus allen Richtungen kam. Du warst im Hinterrad und du hattest irgendwie nicht so einen richtigen Windschatten, das war so ganz komisch.
Wenn alle beim Ride entspannt sind, ist Lennart die ganze Zeit so am Scannen und Suchen, wo ist hier Windschatten?
Ja, das ist sowas, das lief einfach nicht. Und ich habe schon Bicarbonat genommen für den Ride.
Was hast du gemacht?
Ja, ursprünglich war die Idee, Luca und ich wollten bei jedem Ortsschild auf der Route sprinten.
Ah ja.
Und dann dachte ich mir so... Weil ich am Tag vorher bin ich mit meinem Gravelrad gefahren und Luca mit dem Straßenrad. Und weil es ein Easy Ride war, konnte ich halt noch sprinten und habe die Sprints alle gewonnen. Mit dem Gravelrad gegen ihn auf seinem neuen BMC Full Aero.
Das ist wirklich peinlich.
Das ist peinlich. Dann meinte er so, ja, morgen sprinten wir alle Ortsschilder. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Und dann habe ich ihn halt mental so ein bisschen gebrochen, indem ich erst Bicarbonat genommen habe. Dann habe ich noch meine Aero-Überschuhe gefunden, die ich dabei hatte. Dann habe ich die auch noch angezogen. Und dann sind wir losgefahren und ich habe ein Glück, da kamen direkt 3 Ortsschilder. Die habe ich mir alle geholt und 15 Minuten danach ging es ins Intervall. Aber nach dem dritten Sprint ging es schon mal nur so für so eine Minute leicht hoch Und diese Profis haben ja so ein Standgas, die fahren halt dann einfach schon so 250, 260 in der Führung. Ja. Da habe ich schon mit Alter, ich kann auf gar keinen Fall mehr irgendeinen Sprint fahren, vor allem nicht, wenn der hier sein Ding da fährt.
Ja.
Und dann, als es ging auch erstmal 2 Minuten berghoch, und dann dachte ich mir so, ey Junge, ich fahre hier die ganze Zeit auch so 300, 280 Watt. Und ich dachte mir, 75 Minuten, so ein Crit ist 1,5 Stunden lang. Da fahre ich manchmal so 220
oder 240 Average im
Crit. Dann habe ich so angefangen zu rechnen, dachte mir so, also wenn das nicht besser wird mit den Windschatten und allem,
dann
gehe ich ja vollkommen krachen. Und der Average war am Ende nicht ganz so hoch, ein Glück. Mhm. Aber ich habe schon immer, wenn es so hoch ging, gemerkt, wenn die Watt so durchgeschossen sind durch die Gruppe.
Ja.
Boah, ey.
Dass alle was davon hatten.
Ich hatte den Anti-Cram-Shot so direkt hier unterm Hosenbein, damit ich ihn direkt greifen konnte, weil ich hatte schon so nach 15 Minuten das Gefühl, oh, da könnte einer kommen. Und der erste Satz, den fand ich irgendwie übel anstrengend. Der zweite war dann ein bisschen mehr von den Watt, aber ich fand ihn nicht ganz so anstrengend vom Gefühl
her. Hattest du mehr Pausen zwischendurch, so mehr Rollpausen kurze, so Entlastungsdinger?
Ja, ich glaube, es war gute Frage. Es war halt möglichst flach, aber es war immer so ein bisschen wellig.
Ja, klar.
Aber du hattest teilweise halt richtig krasse Rollpausen, das ist auf jeden Fall. Ne? Sonst hätte ich das auch niemals überstanden. Und ich glaube, ich bin dann irgendwie so 209 und 214 Watt Average oder sowas gefahren. Normalized ein bisschen höher. Das Schlimmste war halt, und das sind Basti und ich beide so vor den Schöpfer getreten, auf der Rückseite vom Elsang-Elsgebirge geht es von so einem kleinen Ort Richtung Madremagna. Und da geht es 2,2 Kilometer leicht hoch.
Ja.
Und das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es da so leicht hoch geht die ganze Zeit. Ja. Und auch nicht so lang. Boah, ey, du konntest sehen, wie diese Gruppe einfach von den Körperbewegungen so ein bisschen ruckliger wurde und ruckliger. Dann, ey, ich war so kurz zum Abfallen. Also richtig krass.
In einem Zone-2-Training.
In Zone-2-Training. Und der Typ ist halt die ganze Zeit von vorne geschrubbt. Dementsprechend, der ist fit.
Ja.
Aber da sind wahrscheinlich alle fit und es gibt ja dann auch noch einen Riesenunterschied zu all den Jungs, die halt
die noch schneller sind.
Das war auch interessant. Am ersten Tag sind wir auch mit dieser Gruppe gefahren. Theodor Storm von Ineos, Matthias Kopetzky und Lukas, Cedric und ich. Und dann fuhren so auf dem Anstieg fuhren so zwei Hobbyradfahrerinnen so aus den USA Mitte 50 vorbei. Und haben nur gerufen, E-Bike. Dann meinten die beiden Jungs halt vorne hier, Matthias und Theodor, so, ja, wäre ja schön, wenn Pogacar das auch immer rufen würde. Ja. Aber es fühlt sich genauso an, wie wenn du von Pogacar überholt wirst.
E-Bike.
Nur der ruft halt nicht E-Bike. Also für die Leute, die schon sehr, sehr stark sind, ist dann so ein Tadej Pogacar halt nochmal.
Das ist halt einfach komplett eine andere Liga. Ne? Also das ist nochmal so eine Diskrepanz nochmal, so eine Liga nochmal, Unterschied ist auf dem Level. Das muss man echt sagen. Das ist halt auch, das ist so diese Videos, wenn man sieht, lauf mal hier weg, Weltrekord-Marathon-Pace, so, dann stürzen die bald auf so einem Laufband. Ja. Oder fahr mal Pogacar-Pace. Nicht Watts, sondern Pogacar-Pace am Berg. Fahr mal die 1800 VAM. Ja. Das ist halt wirklich. Das ist für mich auch noch, das ist reinsprinten, hacken und dann merkst du so nach 2 Minuten, ja, das ist ja mein
Geht hier All-out. Gar nichts mehr,
ja. Das ist komplett irre.
Der fährt ja ein Glück nicht mit.
Für alle anderen. Bei welchem Rennen denn?
Beim Giro. So, der Giro, erste Grand Tour des Jahres. Wir haben eine relativ übliche Besetzung von den Teams. Vielleicht ein wichtiges Team, was dabei ist, ist Unibet Rose Rockets, die das erste Mal eine Grand Tour fahren, nachdem sie dann halt nicht zur Tour eingeladen wurden. Fahren sie jetzt den Giro mit Dylan Groenewegen als Kapitän im Sprint. Der Giro ist, glaube ich, relativ durchschnittlich, was die Höhenmeter angeht. Ich glaube, ich habe da vor ein paar Tagen was gesehen. Es ist auf gar keinen Fall einer der schwersten. Ich glaube, es gab schon noch mal so ein paar Giro d'Italia-Ausgaben, die so 3.000 bis 5.000 Höhenmeter mehr hatten über die 3 Wochen. Aber ich glaube, es ist irgendwo so bei 51.000, 52.000
Höhenmeter.
48.700. Schau mal an, dann ist es sogar deutlich weniger als, glaube ich, 2020 war, glaube ich, einer mit, 54.000 oder 55.000.
Das ist ein Riesenunterschied.
Also ist jetzt nicht so, dass er exorbitant viel Höhenmeter hat. Wir haben einen Start in Bulgarien, das zweite Jahr hintereinander, dass der Giro d'Italia woanders startet, letztes Jahr Albanien, dieses Jahr Bulgarien. Und
da gab es dann nicht die Regel, dass wir immer alle 2 Jahre wechseln?
Nee, die halten sich nicht an, Italiener. Die machen, was sie wollen.
Okay.
Und wir haben dadurch, dass es da in Bulgarien losgeht, auch kann der Giro nicht einfach so sagen, ja, wir fangen mal so ein bisschen easy an,
ja,
weil man nimmt so ein bisschen was auch von der Landschaft mit und wir haben auf der zweiten Etappe schon mal so eine erste interessante Etappe, wo es leichte Zeitabstände geben kann, aber wo auf jeden Fall nichts, wo es nicht zum Sprint kommt. So.
Können wir, bevor wir jetzt die einzelnen Etappen durchgehen, nochmal ganz kurz, nur hypothetisch, ohne jetzt hier an Fahrer festzuknüpfen, aber wenn ein Giro weniger Höhenmeter hat, dann klar, ist mir nochmal wichtig.
Kann ein Sprinter auch im GC gewinnen.
Hat Milan eine Chance auf, auf das? Nein, aber würde es echt was, also glaubst du, es macht für dich einen Unterschied nochmal für die GC-Fahrer?
Nee. Weil du hast ja auch so also Höhenmeter, du kannst ja auch so eine Etappe jede Menge Höhenmeter sammeln.
Ja, ja, aber die sind halt Quatsch, die unwichtig sind.
Genau.
Du kannst aber mit wenig Höhenmeter sehr viel Bergetappen haben.
Zum Beispiel die Fahrt, die ich da gemacht habe in Girona, die 1100 Höhenmeter. Ja. Aber du hast sie die ganze Zeit so ein bisschen gesammelt und oftmals ja, wurde ich auch so vom Haken gelassen, ja, weil du so reingerollt bist in so einen Gegenanstieg. Ja, okay. Und da hast du es halt nicht richtig gemerkt.
Fahr mal Flachetappe und dann Puy de Dôme hoch.
Genau, sowas. Da könntest du ja extrem wenig Höhenmeter haben,
ja,
in so einer Tour.
Ja.
Und am Ende bist du trotzdem 3 Stunden hinterm Sieger.
Na gut, also Milan gewinnt doch nicht.
Milan gewinnt doch nicht. So viel können wir hier sagen, auch wenn wir manchmal mit unseren Prognosen daneben liegen. wir können ja erstmal ein bisschen auf die Kandidaten blicken, die ja, hier das Geschehen ein bisschen prägen werden. Erstmal, heute war schon erste Etappe.
Ja.
Wir wissen schon, wer gewonnen hat. Dylan Groenewegen war es nicht, der saß am Boden. Gewonnen hat Paul Manier.
Ja.
Vor Jonathan Milan, der, nee, gar nicht. Hat er vor Jonathan Milan gewonnen?
Nee, Quatsch.
Er hat vor Lund Andresen gewonnen.
Ja.
Der ein bisschen früher losgefahren ist und ich dachte eigentlich, er zieht das Ding durch. Aber als dann Manier aus dem Windschatten rausgegangen ist. Vom Timing sah es besser aus. Paul Manier hat auch jetzt irgendwie länger nichts gewonnen und hatte eine etwas zähe Saison, nachdem er so eine krasse Saison 25 hatte.
Mhm.
Und wird jetzt das erste Maglia Rosa tragen in diesem Jahr. Ansonsten fetter Sturz.
Wo so ich gerade jetzt mal
zumindest
in den Ergebnissen nicht sehen kann, dass irgendeiner jetzt sogar nicht beendet hatte. Also es ist keiner nicht unmittelbar liegen geblieben.
Ja.
Gut, klärt sich bei ein vor Ziel, dann reitest du erstmal ein Ziel und klärst danach, ob jetzt noch ein paar morgen die Morgen-Etappe nicht antreten können, aber sah jetzt erstmal soweit okay aus.
Ja, sah okay aus, also ja, der Sturz.
Der Sturz sah heftig aus.
Der sah relativ heftig aus. Und das war eine wirklich einfache Etappe. Sehr ja, kurz, 140, 147 Kilometer. Sehr, sehr flach und eigentlich perfekt, um so ein schönes Chaos dazu zu haben.
Ich fand es gerade komplett wild. Ich finde, sah das 3 Kilometer lang aus, als wären es die letzten 700 Meter.
Ja, genau. Also das ist halt immer so ein Problem. Ich würde so eine Etappe eigentlich auch nicht machen.
Ja.
Das hätte man vielleicht anders machen können, weil du hast eigentlich immer so einen räudigen Sturz dann.
Ja.
Zweite Etappe haben wir eben schon mal angerissen. Die wird ein bisschen schwerer sein und eventuell schon ein bisschen aufs GC eingehen. Dementsprechend schauen wir jetzt mal, wer ist da eigentlich noch am Start? João Almeida, vor ein paar Wochen schon, glaube ich, rausgekommen, wird nicht starten.
Ja.
Dementsprechend ist da ein großer Favorit raus. Der alles überragende oder Top-Favorit ist natürlich Jonas Vingegaard.
Glaubst du, es kommt etwas zwischen dem Giro-Sieg und Jonas Vingegaard?
Ja, gute Frage. Wenn du einen Sicherheitstipp abgeben willst, dann sagst du, nee. Wir haben ja unser kleines internes Tippspiel auch hier gehabt. Dadurch sind wir die Liste auch schon ein bisschen durchgegangen. Da waren dann schon so ein paar dabei, wo ich dachte, ja, die sind auch alle nicht verkehrt. Aber vom Gefühl her liegen die alle so ein bisschen unter ihm vom Level.
Ja.
Einem, dem ich relativ viel zutraue, ist Giulio Pellizzari.
Schon, ne? Also ich bin auch der Meinung, ich weiß nicht, überleg mal, wenn es die aktuelle Situation, einem fehlenden Almeida und irgendwie natürlich auch die Absenz von Pogacar, so ein Giro einfach anschaust und sagst, Pellizzari fährt auf 2, ja, das ist schon eine Ansage. Oder vielleicht sogar auf 1, aber das würde man, also normalerweise würde ich denken,
boah. Auf 1 finde ich ist eine krasse Ansage.
Ja, klar.
Auf 2 würde ich sagen, ist für mich sogar irgendwie der normale Progress. Der ist letztes Jahr ein Giro gefahren und hat erstmal den ganzen Tag auf Primoz Roglic gewartet, gefühlt. Also der war ja wirklich Woche oder 10 Tage wirklich für Primoz Roglic abgestellt.
Ja.
Und sobald er dann freie Fahrt hatte, hat er sich noch vorgefahren auf Platz 6, glaube ich, im GC. Und ist dann Ende des Jahres auch bei der Vuelta nochmal Sechster geworden.
Ja.
Und ich würde halt sagen, dass das für mich jetzt ein Kandidat ist, den sehe ich halt auf dem Podium.
Ja, du hast recht. Also er hat starke Tour auf die Alps letztens gefahren. auch nochmal auf Egan Bernal und Timon Arensmann, wo man so ein bisschen überlegen könnte, ist das vielleicht die, also wer kommt denn dann noch so? Und dann wird es halt schon relativ schnell dünn. Dann ist Pellizzari, wie du sagst, auch so ein bisschen der logische nächste Kandidat.
Man muss auch sagen, dass ein Giulio Pellizzari mittlerweile auch relativ passabel ein Zeitfahren geworden ist. Also er ist dieses Jahr zwei Zeitfahren gefahren, die waren relativ kurz mit 17 und 11,5 Kilometer, aber ist beides mal Zwölfter geworden. Valencia-Rundfahrt 17 Kilometer wieder Zwölfter. Es war eine neutralisierte Etappe, also nicht jeder ist all out gefahren.
Ach, das Ding war das Windige, ne?
Genau.
Windige Etappe.
Und dann hast du dieses Tirreno-Zeitfahren, da wird er Zwölfter. Was ich besonders beeindruckend fand, war auf der, jetzt muss ich überlegen, ob es die erste oder dritte Etappe der Volta Valenciana war, wo er auch solo von raus ist. Und da gibt es hinten so eine Gruppe, die ist noch recht groß. Ich würde mal schätzen, so zwischen 30 und 50 Fahrer.
Ja.
Und der hat den Abstand richtig krass gehalten. Ich glaube, es war die erste Etappe. Und das war alles flach. Also das ist so ein Typ, der kann auch eine relativ hohe Pace im Flachen fahren. Und ich glaube, deswegen, ja, die werden auf dem Zeitfahrrad nochmal gut optimiert haben. Der wird auf dem Zeitfahrrad nicht mehr so viel verlieren. Und das ist was, wo er zum Beispiel letztes Jahr schon was verloren hat bei der Vuelta. Ja. Obwohl das ein relativ kurzes Zeitfahren war. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was er beim Giro-Zeitfahren geworden ist. Das ist 36. geworden.
Wir haben uns jetzt ja auch nur ein Zeitfahren mit drin. Was heißt nur, also.
Aber es ist relativ lang, oder?
Genau, 42 Kilometer, das wollte ich gerade sagen. Und Brett flach, also wirklich gar nichts. 19 Meter Höchsterhebung. An der Küste hoch und runter. Also da geht es schon wirklich um pure Watt pro CDA.
Ja.
So, und wenn er das irgendwie hinkriegt, dass er nicht zu viel Zeit verliert, ist das definitiv. Aber auch da wieder, ne? Die Konkurrenz. Wir wollen so ein bisschen weitergehen. Egan Bernal, Zeitfahren, ja. Timon Arensmann vielleicht dann noch, aber.
Jetzt dann, hast du schon ein paar genannt.
Ja. Ich bin gerade nur beim Zeitfahren, wo ich gerade sage, gegen wen sollte er jetzt noch groß, bis auf Vingegaard jetzt, nochmal Zeit auf dem Zeitfahren noch groß verlieren?
Genau, im GC ist das so, ich habe auch so ein bisschen bei unserem Tippspiel geguckt, so, okay, was ist da drin, ein Zeitfahren. Ja. Derek G. West ist so einer, der.
Ich fand mir nicht klar, dass er West heißt. Aber okay.
Nee, ich auch nicht, aber den Namen finde ich nach wie vor geil. Das ist so einer, der halt, glaube ich, ein gutes Zeitfahren hinlegen wird. Tamon Arensmann kann auch ein extrem gutes Zeitfahren fahren.
Voll.
Der scheint ja, oder hat er zumindest im Interview gesagt, so ein bisschen seine Knöpfe gefunden zu haben, wie er sich auf so eine Grand Tour noch besser vorbereiten kann. Letztes Jahr bei der Tour 2 Etappensiege. Sonst immer, und das wird echt spannend zu beobachten, immer bei diesen Grand Tours geht er auf der ersten Bergetappe so gottlos krachen, verliert dann relativ viel Zeit und
dann
holt sich dann so auf Platz 6, 7 zurück im GC.
Mit zwei Etappensiegen.
Genau. Also bei der Tour, bei der Tour ist er jetzt, glaube ich, gar nicht mehr vorne im GC gewesen, er war Zwölfter.
Ja.
Aber bei den anderen Grand Tours ist er dann halt immer in diesen Bereich noch reingefahren. Das heißt, der hat irgendwie so Anlaufschwierigkeiten bei der ersten harten Etappe gehabt oft.
Das ist voll interessant, ne?
Und das ist jetzt, glaube ich, das mindestens zwei bis dreimal schon passiert. Der wird aber auch ein gutes Zeitfahren fahren und für mich ist das halt auch einer, der kann echt weit vorne reinfahren. Die Frage ist halt, wer ist der Kapitän? Er oder Egan Bernal?
Ja. Ich glaube, das werden sie unterwegs feststellen.
Genau, Egan Bernal, der auch solide Lüttich, was dann Lüttich gefahren ist.
Voll.
Davor schon gute Tour of the Alps.
Ja.
Und
GC.
Ja, ich bin ja immer wieder, ich warte ja eigentlich immer nur, dass Egan Bernal zurück ist.
Egan ist back, meinst du?
Ja, letztes Jahr hatte ich schon das Gefühl. Und das Weirde ist, auch letztes Jahr ist er für mich einen viel besseren Giro gefahren, als das Ergebnis zeigt. Ich dachte so während des Giros die ganze Zeit, okay, Egan kann aufs Podium fahren und dann wird er Siebter, Sechster.
Ja, ist er komplett explodiert irgendwann.
Also der war aber auch nie weit vorne. Das ist das Komische, wenn du so durchguckst. Der ist nie irgendwie, glaube ich, Dritter im GC gewesen oder Zweiter. Aber ich hatte immer die Hoffnung, dass er das jetzt hinkriegt, aber er hat sich nicht weiter verbessert. Und ich glaube aber, dass der nochmal einen Schritt gemacht hat zu letztem Jahr und bin mal gespannt, wer ist da der Kapitän bei denen. Im Team, im neuen Netcompany Ineos-Team.
Wie findest du das Trikot?
Ich fand es auf den Fotos geiler als jetzt. Jetzt ist es irgendwie so grau.
Das ist viel zu grau. Das sieht viel zu lame aus, finde ich. Das hat ein bisschen.
Also, das sah eher grün
die Sättigung aus. Zu stark. Klar, jemand in der Information hat übermittelt hier das Farbdesign übermittelt, dann die Sättigung außerdem zu stark runtergedreht.
Genau.
Ist falsch angekommen, die Datei.
Sollte eigentlich, du müsstest mal die Autos angucken. Wenn die Autos in grün sind, dann weißt du, dass am Trikot was schiefgelaufen ist.
Das war schiefgelaufen.
Dann steht die mit der Folie so, oh, okay, wir haben ein Problem.
Dagegen das 13er Giro-Trikot von IF wieder komplett wild.
Ja, das da weiß ich nicht, was ich davon. Also.
Es ist irgendwie, es passt zu IF wieder.
Ich weiß ja nicht mal, ich weiß nicht, was ich von dem Trikot halten soll und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass sie das wieder machen.
Ja.
Weil das war
einmal ein richtig geiler Gag.
Nein, es war so ein bisschen, es hat ja mit Rafa angefangen, ja. Zumindest glaubte man das. Und ja. Ich glaube, es gab auch ein Interview mit Jonathan Waters, wo er sagt, ja, man schreibt das immer Rafa zu, diese ganze kreative Sache.
Ja.
Aber das kam halt eigentlich vom Team.
Ja.
Und Rafa war nur der Partner, der es umgesetzt hat. Ja. Dementsprechend ist es irgendwie auch logisch, dass sie es weiterführen, so ein spezielles Trikot. Und jetzt mit dem Alien drauf, boah.
Also die Entenhelme waren ein bisschen geiler damals, muss ich sagen.
Boah, es war, weiß ich auch nicht, ob das so geil,
also es war, weil es neu war, also vom Design her will ich es auch nicht tragen, aber das Alien-Trikot ist mir jetzt auch ein bisschen, ich finde es mal cool, dass sie es machen, aber ich finde es mir ein bisschen zu viel.
Geht bestimmt auf Kleinanzeigen wieder für 8 Millionen Euro über die Theke.
Also, vielleicht ist es einfach nur, um die Kasse aufzufüllen.
Kann sein, oder um was anderes zu machen. Ja. Wir haben noch ein anderes Team mit einem speziellen Trikot, Suda Quickstep.
Ja.
Sieht aus wie ein Wertungstrikot.
Es sieht aus wie ein Wertungstrikot, weil du hast diese Fläche in der Mitte von einem einfarbigen Trikot.
Genau, ja, das muss es sein.
Das ist das Problem. Es ist nicht die Farbe weiß an sich, weil das haben wir schon häufiger, sondern du hast diese Kastenfläche, wie draufgedruckt des eigenen Trikots, was so oben drauf packt. Und wie siehst du halt so vor dem Sprintfinale so einen Zug von 6 Fahrer im
Nachwuchs-Jersey.
6 Nachwuchsführende.
Ja, es gibt, glaube ich, kein weißes Trikot beim Giro. Deswegen darfst du es da vermutlich machen. Ja,
sieht aber voll so aus.
Und ich glaube, Jasper Stuyven freut sich, dass er auf die alten Tage auch nochmal das Nachwuchstrikot tragen darf.
Einmal jung fühlen wieder.
Zurück zum GC. Ja. Wir haben in der Mannschaft, wo Giulio Pellizzari, der für mich ein großer Favorit ist, auch noch einen anderen großen Favoriten, Jai Hindley.
Ja.
Der hat das Ding schon mal gewonnen, aber so richtig in meinem Tippspiel habe ich mich für Pellizzari statt für Hindley entschieden.
Ja, würde ich auch voll mitgehen. Also
ich weiß aber gar nicht, warum. Weil Hindley war bei der Vuelta letztes Jahr auch noch besser.
Ja.
Hat das Ding schon mal gewonnen, ist auch schon mal Zweiter geworden.
Der war dieses Jahr auch kein Ergebnis. Bei nichts. Ja. Ich weiß nicht, was die Aufgabe war, aber der ist nirgendwo geil gefahren bisher.
Ja, was heißt geil gefahren? Das sind so eine 16. Lüttich bei einer großen Gruppe, die ankommt. Ja. Da ist es halt für mich mal eher so, wo ist der zum Beispiel über die Redoute gefahren? Weil am Ende kommen da 40 Leute an, dann sprinten die.
Ja, klar, dann kannst du 16. werden.
Ich kann da an der allerletzten Stelle über die Redoute gekommen sein und irgendwie 30 Watt weniger getreten haben als die und bin den Sprint trotzdem nach vorne. Ich glaube, also das ist bei einigen Fahrern ja wirklich so, die haben so ein Pro-Cycling-Stats-Profil, dann kommt eine Grand Tour und auf einmal sind die da.
Dieser Hindley ist so ein Fahrertyp, ne?
Zum Beispiel, also der gewinnt ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie 10 Rennen vorher. Im letzten Jahr sah er ein bisschen stärker aus, bevor er den Giro gegangen ist.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich auch so Fahrer, oder manchmal ist es auch das Timing, was sie halt bauen vom Programm her, dass die Leute halt erst bei der Rundfahrt richtig schnell fahren oder vielleicht fahren die auch einfach nicht richtig schnell vorher.
Oder sie fahren einfach generell nicht richtig schnell, aber halt über 23 Tage schnell.
Boah, das ist immer steil. Ich glaube, du musst auch schon schnell Fahrrad fahren, wenn du über 23 Tage vorne sein willst.
Leute, ich unterbreche nochmal kurz unsere Giro-Prognose und wollte nochmal auf aufmerksam machen. Aufgrund der fantastischen Ergebnisse unserer Fahrerinnen beim Tracker 360 und Tracker 200 wollen wir euch diese Woche entgegenkommen, was unsere Trainingspläne anbetrifft und geben euch nochmal 10% Rabatt auf alle Gravel-Trainingspläne. Die Gravel-Racing-Long-Pläne, alles über 200 Kilometer oder auch Gravel-Race-Kurz oder die World-Series-Trainingspläne sowie den Rosa-Klöser-Trainingsplan bekommt ihr jetzt mit 10% Rabatt mit dem Code POD10, POD10. Seht ihr nochmal in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch jetzt einmal mit 10% Rabatt den Gravel-Plan holen. Und jetzt geht's weiter mit dem Giro.
Kannst du dir vorstellen, dass man dir sagt, so, hey Jai, ne, du fährst jetzt ein bisschen lüttig und machst so ein bisschen dein Ding, aber wir sind eigentlich für Remco da. Aber fahr gar nicht all out. Fahr gar nicht so auf Ergebnis.
Ja, aber so ein halbes Jahr. Also
weil er hat ja auch jedes Rennen, was er hier bestritten hat bisher, hat er ja jemanden dabei gehabt, für den er gefahren ist. Tirreno Adriatico fährt er für Pellizzari, Katalonien fährt er für Lipovic und Remco, Lüttich fährt er für Remco und jetzt fährt er Giro. Flash ist das einzige Rennen. Ich weiß gar nicht, wer da von denen noch vorne dabei war. Ich glaube, das ist das einzige, wo er sozusagen irgendwie der Bestplatzierte aus dem Team war.
33.
Ja, und es war, glaube ich, der Bestplatzierte.
Ja, ja, voll.
Aber das ist auch noch nie das gewesen, wo du gesagt hast, das ist das Ding, was man jetzt Jai Hindley ist,
nein,
das
Wuhle Hui
hochzuscheppern.
Auf keinen Fall.
Es wird spannend zu sehen sein, was der dieses Jahr leisten kann im Giro.
Wenn du sagst, dass da noch was kommt von dem, dann kommt da nichts. Also, du kannst jetzt das Urteil von Jai Hindley fällen, wenn du willst.
Ja, danke. Ich habe ihn, ich habe ihn nicht als den Red Bull-Kapitän in meinem Tippspiel genommen. Also ich habe Pellizzari auf 2 genommen.
Ja.
Und dann wusste ich nicht mehr so richtig, wohin mit Jai Hindley. Also wir haben Top 5 getippt. Dann war so, ja, fahren sie eine Doppelspitze und werden sie Zweiter und Vierter, fährt der Zweite dann gar nicht mehr vorne rein von denen. Also ich bin mir total unsicher.
Was haben wir denn alternativ noch im Kader hier der Startlisten?
Da haben wir noch so einige, die schon ganz gut fahren können. Also Derek G. West,
ja,
den darf man nicht vergessen, weil der war letztes Jahr immerhin Vierter im Giro. Dann haben wir Kombination Bernal Arensmann schon gesagt. Enric Mas fällt in Giro, aber der hat wirklich dieses Jahr auch noch nicht viel gemacht.
Enric Mas hat sein Giro-Debüt, kann das sein? Ja.
Der kann sein, ja. Sein allererster Giro.
Ja.
Und Enric Mas ist so einer, da weiß ich auch nicht mehr, was ich davon halten soll. Der ist dreimal Zweiter der Vuelta geworden, ne?
Du hast ja mal gesagt, der ewige Fünfte.
Ja, und bei der Vuelta wird er immer Zweiter. Der ist dreimal Zweiter geworden, das ist auch schon krass.
Das ist wirklich stark. Aber also, es ist blöd gesagt, aber es ist auch wieder nur die Vuelta. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, aber er ist bei der Tour halt auch, also
yeah,
bei der Tour auch schon echt solide unterwegs gewesen.
Ja. Wenn dir nichts passiert, dass er aussteigen muss, dann ist der solide, aber der hat auch noch nie gewonnen.
Ja. Und im letzten Jahr, das war 2025, war für ihn eher so ein beschissenes Jahr. Da ist er noch bei der Tour an den Start gegangen,
ja,
und dann kam da nach gar nichts mehr. Also der ist gar kein Rennen mehr gefahren, DNF bei der Tour.
Nichts gemacht.
Und ich bin gespannt, wie er jetzt da zurückkommt. Aber den habe ich halt deshalb auch nicht so weit oben auf meiner Liste. Aber der Enric Mas, wenn er sein Niveau abrufen kann, kann schon ein gutes GC-Ergebnis fahren.
Katalonien-Rundfahrt, GC Dritter geworden, hinter Roglic und Ayuso.
Letztes Jahr.
Der ist ja nicht schlecht ins letzte Jahr gestartet. Danach wurde es halt einfach nur noch, kam man nicht mehr viel.
Genau. Ansonsten, was die Favoriten angeht, Ben O'Connor, Team Jake Walula, großes Fragezeichen, wissen wir, ist ja eine Wundertüte.
Ja.
Ben
O'Connor hat sein ein Jahr alle drei Jahre.
Genau. Und er hat jetzt Contract Year.
Ah,
er muss eigentlich wieder liefern. Ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal gesagt,
ja,
es war das beste Jahr, um Contract Year zu haben. Aber er hat halt auch, na gut, da hat er auch schon relativ früh performt in dem Jahr. Das war 24, wo er halt eine Vize-Weltmeister, Zweiter bei der Vuelta. Auf dem Niveau ist er jetzt nicht mehr unterwegs gewesen. Letztes Jahr hat er eine Tour-Etappe gewonnen, glaube ich. Hat er Col de Los gewonnen? Ich glaube schon, ja.
Ja.
Müsste Col de Los die Etappe gewonnen haben. Jetzt so mittelmäßig in die Saison gestartet. Auch das ist jemand, der wird da relativ konstant über die drei Wochen performen und irgendwo da vorne schon reinsliden am Ende des Tages. Ich hatte noch einen Kandidaten gesehen, genau, Michael Storer und sein junger Teamkollege Mathis Rondel. Also wenn Michael Storer auf dem Rad bleibt, ist es ein extrem guter Radfahrer und Mathis Rondel ist ein sehr vielversprechender Nachwuchsfahrer. Ja, dieses Jahr auch schon Achter bei Paris-Nizza und Fünfter bei der Tour of the Alps geworden und ich glaube, einer von den beiden wird auch dann da irgendwo in den Top 5 landen.
Das kann ich mir auch vorstellen sogar. Das ist so, ich meine, wir haben jetzt einen Favoritenkreis, der ist jetzt nicht so wie jetzt letzten Jahre bei so einer Tour oder so, wo man ganz klar sagen kann, wenn jetzt nichts passiert, geht es nur an denen vorbei. So, wir haben es relativ offen irgendwie hinter den ersten zwei Plätzen und da kann ich mir absolut vorstellen.
Hinter dem ersten Platz, also der zweite ist
auch
gar nicht gesetzt.
Stimmt eigentlich, ja. Pelisari. weil ich wollte eigentlich ins nächste Team nochmal überleiten, was wir jetzt gerade noch gar nicht besprochen haben. UAE, Team Emirates, genau. Adam Yates führt.
Wusste ja auch gar nicht, was ich mitmachen soll.
Ja, Adam Yates führt das Team an. Haben wir nach letztem Jahr nochmal eine Yates-Story?
Das ist krass, wenn jetzt,
Adam
Yates den Giro gewinnt, aus dem Nichts.
Hilf mir ganz kurz, ist er in seinem letzten Jahr?
Weiß ich, glaube ich.
Also, oder war es nur Simon?
Simon hat ja aufgehört.
Ja.
Der hat noch Vertrag.
Aber hat er gesagt, dass er aufhört?
Ich bin nicht mehr so sicher. Nee, ich glaube nicht. Das verwechselst du mit Simon Yates, der dann einfach spontan aufgehört hat im Dezember.
Ich guck's nachher noch raus. Aber,
also Adam Yates hat einen Vertrag bis 28.
Okay, dann macht
das. Also der hört erstmal nicht auf.
Aber Adam Yates als Leader des Teams, also in den Jahren, wo er Pogacar unterstützt hatte bei der Tour, ist er auch teilweise wirklich, wirklich lange vorne mitgefahren und stark gefahren.
Ja.
Also ein Adam Yates hat ja
auch schon mehrfach Top 5 in der Tour gefahren.
Hat ja auch die Erfahrung, so ein 3-Wochen-Ding als GC oder wie ein GC in einer 3-Wochen-Rundfahrt halt läuft. So, der hat das schon so oft miterlebt, der ist so oft hat das mitgemacht. Ich weiß nicht, ich sehe da was bei dem. Ich habe das Gefühl, ich setze den auf 2.
Ja, ich hätte den auch so irgendwo da vorne gesehen. Also einfach, weil man ohne recht viel Druck fährt.
Ja.
Dann hast du noch Jay Vine im Team, der auch noch nie wirklich auf GC gefahren ist, der, wenn er jetzt nicht stürzt in den 3 Wochen, auch theoretisch da ein ganz gutes Ergebnis liefern könnte.
Ja, also, ja.
Glaube ich zumindest.
Wenn er nicht so GC von reinfährt, dann 2 bis 3 Etappen.
Genau, ins Bergtrikot. Das ist dann eigentlich gesetzt.
Ja.
Ja, aber Adam Yates ist jemand, den man auf gar keinen Fall da irgendwie vernachlässigen sollte in dieser ganzen Diskussion. Und
auch immer krasse Truppe.
Ja, in Summe eine krasse Truppe, auf jeden Fall. Also wenn die nicht auf GC fahren, dann machen die da schon richtig Terz. Und ich glaube, dann gehen die auch Wisma richtig auf die Eier.
Ich wollte sagen, das wäre nur so Nerven. Wie geil wäre das denn, wenn die nicht auf GC irgendwann fahren, weil sie vielleicht merken, okay, jetzt haben wir kurz verbaut und die gehen, nerven nur noch. Das wäre so ein geiler Giro, wenn die einfach nur nerven würden.
Ich kann mir das vorstellen. Das wäre so, das würde ich als sportlicher Leiter dann irgendwann vorschlagen mit der Truppe und die richtig darauf einschwören, dass man jetzt einfach nur nervt.
Ja, klar. So, Mikkel, du gehst jetzt richtig früh, fährst das Ding hier voll an. Adam, Mark, Jay, ihr attackiert über den 2. Anstieg schon ultra früh drüber.
Und sobald die Gruppe steht, attackiert sie die Gruppe. Das sind so richtige Nervaktionen.
Das wäre so geil.
Gruppe hat sie etabliert, ihr so 2,30 Vorsprung, noch 80 zu von der Gruppe attackieren.
Boah, das wäre so ein geiler PR-Move auch irgendwie für das Team. Das wäre mal was ganz anderes, weil einfach mal nicht so dieses klassische GC, wir fahren von vorne runter, sondern so richtig Radrennen hängen kann. Finde ich fantastisch.
Einen, den wir noch gar nicht genannt haben, der auch sehr solide meistens fährt, ist Felix Gall. Mhm, fährt für Decathlon.
Oh ja.
CMA-CGM-Team. Weil ja bei der Tour de France nicht mehr ganz so viel Platz ist mittlerweile, um da auf GC zu fahren. Da hat man jetzt mit Paul Sexas jemanden, der
nach unserem letzten Podcast haben wir es nicht mehr genannt. Ne? Nee.
Also war, der fahren wird.
Wie geil ist es?
Es wird auf jeden Fall spannend.
Ja.
Dann hast du noch Matthew Riccitiello, der wahrscheinlich dann auch seine Chancen irgendwo bekommt bei der Vuelta. Und deswegen wird es für ihn halt Zeit, eine andere Grand Tour ins Auge zu fassen. Das ist der Giro. Ich glaube, die Rennen, die er jetzt gefahren ist, die fand ich teilweise richtig gut und dann wieder nicht so. Also einige Katalonien-Etappen ist ja sehr stark gefahren, muss man sagen. Ist dann im GC aber nur 6. geworden, weil er auf einer anderen Etappe noch ein bisschen Zeit verloren hat. Aber die Etappe, wo er 2. wird, die fand ich extrem stark von ihm, auch mehrfach attackiert. Und da bin ich mal gespannt, wie der abschneidet. Aber dem traue ich auf jeden Fall auch ein Top-5-Ergebnis zu.
Auch recht früh bei UAE-Tour im Jahr die 2, FTP-Tests.
Ja.
Jebel, welcher? War der Jebel Jahafid? Und wir hatten einen Jebel Mobra, den neuen Jebel.
Ja.
Auch weit vorne mit dabei gewesen. Also das Ausscheidungsfahren der Bergfahrer. Del Toro, Luke Plapp und dann Felix Gall. Ist eigentlich auch gut, was heißt gutes Zeichen? Also es ist eine sehr, sehr physiologische, eine gute Trainingseinheit, ein guter Test an dem Tag. Aber zeigt dir zumindest, dass er halt einfach schnell am Bergfahrrad fahren kann. Finde ich auch. Also bin ich auch gespannt, wie er funktioniert.
Ja.
Ich erinnere mich so ein bisschen auch damals an Felix Gall, Kolja los. So, das war
die Etappe, die auf der Pogacar krachen gegangen ist.
Genau, genau.
Wo Ben O'Connor, glaube ich, noch der GC-Leader war und dann Felix Gall am Ende ihn überholt hat.
Ja, so ein Felix Gall, den wünsche ich mir mal wieder.
Ja, der fährt dann sehr konstant, auch letztes Jahr bei der Tour 5. Das war ein sehr, sehr hohes Niveau, was er da hatte. Wenn er das einigermaßen abrufen kann, dann wird er hier auch sehr weit nach vorne fahren.
Ja.
Nachdem wir jetzt hier mal auf diese ganzen GC-Fahrer geblickt haben, ganz kurz noch einen Blick auf die Sprinter, weil so schlecht ist es nicht besetzt. Wir haben Caden Groves, wir haben Jonathan Milan, wir haben Paul Manier als Anfahrer für Milan mit dabei, Tim Teutenberg aus Köln, Max Walscheid auch als Lead-Out-Fahrer da. Pascal Ackmann fährt für Jay Koalula. Ich vergesse hier bestimmt noch einen Dino Hunewegen.
Paul Manier, der Sieger von heute.
Den haben wir hatte ich in meinem Kopf genannt. Ja, vielleicht habe ich es nicht in das Mikro gesprochen. Ja. Arnaud de Lee fährt den Giro d'Italia.
Ja, aber Arnaud, ich bin ja kein Fan gerade von Arnaud de Lee.
Der geht wohl zu Tudor.
Was?
Mhm.
Hä? Nach dem Frühjahr haben die sich gedacht, boah Junge, da schicken wir dich zur Tour.
Nein, zu Tudor.
Ach, zu Tudor, ich habe Tour verstanden.
Nee,
zu Tudor Giro und Tour. Ach so. Warum machen die das? Das ist ja noch schlimmer.
Wenn der halt richtig einen drauf hat und auch letztes Jahr ist der auch wieder gut gewesen am Ende der Saison, dann ist das eine kranke Maschine, ne?
Ja, das ist klar.
Ich check's auch nicht so ganz. Wenn man sich so den Kader anguckt, das sind bei Tudor dann relativ viele recht gleiche Fahrer. Mhm. Du hast dann so eine Truppe, auch für so ein Klassikerrennen, was für so ein typisches Schweinerennen. Hast du Matteo Trentin,
ja.
Du hast Luca Mosato,
ja.
Und du hast Arno Deli. Das sind so drei Jungs.
Das sind drei Arno Delis.
Ja, das sind alles Jungs, die können ein hartes Rennen ab, können schlechtes Wetter ab, können gut Posi fahren und sind recht endschnell. Arno Deli ist noch der schnellste davon.
Ja.
Aber halt eigentlich ist immer einer schneller. Das ist so eine, die sind ja jetzt schon oftmals Sechster, Siebter geworden. Ja. Nächstes Jahr werden die Vierter, Sechster, Siebter. Es gibt unfassbar viele UCI-Punkte.
Ja, vielleicht ist das die, das ist ja nicht das Ziel, ne?
Kann natürlich schon sein, dass man Punkte jetzt auf jeden Fall sammeln möchte, um eine Dreijahreswertung dann am Ende den Aufstieg in die World Tour zu machen. Aber interessanter Transfer, so allgemein, die Nummer.
Ja.
Das waren, glaube ich, jetzt erstmal so ein paar von den Sprintern. Ich schaue nochmal eben rein ins Ergebnis von heute. Ethan Vernon ist noch da, der eigentlich auch mal ganz gut einen raushauen kann. Der vor allem jetzt bei den kleineren Rennen dieses Jahr schon erfolgreich war, für mich ein spezieller Typ Sprinter ist. Also ich kann es manchmal gar nicht so richtig einschätzen, wie schnell der ist, weil der ist halt selten, dass er so wirklich gegen die schnellsten Sprinter der Welt sprintet.
Verstehe, was du meinst.
Aber Rundfahrten eine Woche lang gewinnt er fast immer eine Etappe oder ist immer irgendwo mal vorne mit dabei. Heute auch Dritter. Wenn die Sterne richtig stehen, gewinnt auch noch eine Etappe während des Giros.
Kann sein. Down Under eine Etappe gewonnen. Prolog auf zwei, aber dann UAE Tour Zweiter, dann Catalonia nochmal eine Etappe gewonnen. Ja.
Ist ein solider Fahrer, ist im Contract hier, wird nächstes Jahr auch einen schönen Vertrag unterschreiben, denke ich mal, weil er die Saison schon echt gut angefangen hat. Und wenn er sich jetzt noch eine Giro-Etappe holt, dann braucht er sich keine Sorgen mehr machen. Wir schauen jetzt mal rein, wann denn das nächste Mal irgendwie wieder realistisch gesprintet wird. Morgen die Etappe, beziehungsweise die Etappe heute, wenn ihr hier gerade hört, 221 Kilometer und du hast ungefähr 15 vor Ziel die Kuppe von einem 3,9 Kilometer langen Anstieg mit 6,6% und es geht auch zum Ziel berghoch. Das heißt, wenn du jetzt keinen reinen Sprinter dabei hast, sondern jemanden, der gut über den Hügel kommt und am Ende relativ endschnell ist und vielleicht auch eine gute Minutenpower hat, dann knallst du da schon mal voll drüber. Weil, also, da kannst du ein paar loswerden, du wirst deinen Dünen Grund wegen los, das ist eigentlich schon fast sicher. Wenn du dann da mit drüber kommst mit jemandem, der einigermaßen endschnell ist, dann hast du echt gute Karten. Milan fährt zwar einmal krass berghoch, könntest du da aber auch loswerden. Paul Manet fällt mir echt schwer zu sagen, ob er in Topform bei so einem Ding halt lange dranbleiben kann.
Ja.
Aber das ist schon mal eine echt lange Etappe mit 221 Kilometern, die auch echt hart ausgefahren wird.
Die, genau, gerade durch das Finale kann sie hart ausgefahren werden und inklusive des Anstiegs in der Mitte, diese, was haben wir da, 9 Kilometer, 4%, davor nochmal dieser Voranstieg, da kannst du auch eine Spitzengruppe haben, also die wird wahrscheinlich vorher gehen, sollte aber halt vielleicht, wenn die nicht weit weg ist, die Spitzengruppe, kann es auch sein, dass halt Fahrer da nochmal nachspringen und vielleicht irgendwie aufschließen oder sowas und dann hast du halt auch einen sehr harten mittleren Teil in dieser Etappe, was wiederum die Sprinter vielleicht nicht unbedingt denen so gut tut und wer dann nochmal nach 22 Kilometer sprinten kann, nach diesem letzten Dip da, das wird nochmal, vielleicht nochmal ein anderes Brett.
Ja.
Definitiv.
Die Etappe danach ist eine Etappe, geht los, geht die ganze Zeit so minimalst hoch, irgendwann hast du so einen 9,2 Kilometer Anstieg mit 5,3%.
Darf ich ganz kurz nochmal zwischengrätschen?
Ja.
Was eine Sache, die wir ein bisschen übergangen haben, ist, dass wir nämlich und zwar kurz vor dem Anstieg, dem letzten, diesen Kategorie 3, 3,9 Kilometer, 6%, haben wir noch den sogenannten Red Bull Kilometer. Do you remember?
Wirst du dafür bezahlt, dass du den Red Bull Kilometer erwähnst?
Klingt so, ne? Aber ich wollte nur sagen, es gibt da noch mal Zeitboni.
Ja, stimmt. Sie haben da angefangen mit den Zeitboni. Es gibt
Zeitboni 6, 4 und 2 Sekunden.
Boah, da hätte ich auch Spaß als Renndirektor, den so zu platzieren. So, wo fuckt es am meisten ab? Und danach und geht dann einer drüber das und das ist tut
es.
Dann.
Du hast es, also siehst du ja dann, ne? Der Red Bull Kilometer fuckt ja auch voll ab. So, danach kommt der entscheidende Anstieg, wo du eigentlich nicht so angeschossen sein willst. Insgesamt gibt es auch noch super viel Preisgeld, aber wirklich die vielleicht weniger, aber 130.000 Euro insgesamt ist halt auch nicht nichts. Ja. So der Red Bull-Kilometer, um die Sache nochmal, wie war das mit dem, was könnte noch viel nerven neben UAE? Könnte auch der Red Bull-Kilometer nerven.
Der könnte auch nerven. Und da, mein Punkt auf der nächsten Etappe, die jetzt kommt, ist auch, da kannst du auch richtig nerven. Zumindest die Sprinter. Auch so als UAE, wenn du da einmal schnell über diesen Kategorie 2-Anstieg drüber bügelst,
Der aber auch schon gefühlt 40 Kilometer vorher anfängt.
Genau.
Also der Galibier,
das nervt übelst.
Ja.
Und ich glaube, je nachdem, wie sich da so ein Sprinter fühlt. Also ich sag mal, so ein Ethan Vernon.
Ja.
Ich kann mich jetzt komplett irren, aber der Typ meiner Meinung nach kommt auch ganz gut mit rüber.
Ja, ja.
Oder Caden Groves, der kommt auf jeden Fall gut über den Anstieg drüber. Also wenn der macht mit. Ja, wenn du da halt mal richtig hochschepperst mit deinem Team, dann musst du halt noch die Power haben und das dann weiter durchziehen. Wenn dann alles wieder zusammenläuft, hast du halt die Arschkarte. Aber da wirst du auch wieder so ein paar Sprinter los, wenn du möchtest. Frage ist halt, möchtest du als Team schon so früh in der Grand Tour so eine Energieleistung auch leisten.
In Anführungsstrichen für was, ne? Also das müssen wir auch mal sich überlegen. Ja. Was ist der Outcome, der daraus generiert wird, wenn du halt mit Ziel GC zum Beispiel fährst?
Weil mit GC würde ich sagen, hast du gar keinen. Wenn du ein Sprinter-Team da bist und du bist Alpecin und du sagst halt, okay, wir haben hier so ein paar Etappen, da investieren wir auch richtig, dann bügelst du da halt mal drüber, guckst, wen du abhängst und guckst, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Unterstützung.
Ja.
Auch von einem Arnaud Delis in einer guten Shape. Ja.
Das ist ein Ekelrennen, aber das ist nicht,
es ist schon ein bisschen lang.
Arnaud Delis ist an Momenten dieses Jahr abgefallen, wo es hart war. Und du hast gesagt, er kann selber eigentlich ganz gut durchaulen, sich gut positionieren und die Rennen, die ihm eher liegen würden, halt so wie so ein Flandern, wie die Semi-Klassik etc., war der halt teilweise super früh raus, als es hart wurde. Also warum sollte er jetzt die Anstiege oder selektive Rennen gut fahren können?
Also ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Also der ist ja schon mal extrem gut auch gefahren Quebec.
Ja, ja.
Vor 2 Jahren, wo Pogacar gewinnt und 3 Lotto-Fahrer mit ihm weg sind. Da sind 3 Lotto-Fahrer und Pogacar weg. Und da ist auch Andrew Lee dabei, Jeno Bergmoos und den dritten kriege ich gerade gar nicht mehr zusammen. Aber das heißt, wenn es berghoch geht, ist sein Watt pro Kilo schon gut genug, um mal über so ein paar Dinge mit drüber zu rücken. Das ist jetzt, glaube ich, in Summe, könntest du recht haben, ist ein bisschen zu lang.
Mhm.
Aber wir werden es einfach ansehen. Wahrscheinlich male ich hier auch ein viel zu interessantes Szenario aus und die rollen da einfach drüber, weil noch keiner Bock hat, sich so weh zu tun. Und dann gibt es einen Massensprint.
Kann sein.
Dann kommt der Ruhetag.
Genau.
Da passiert nichts.
Mutmaßlich im DC auch relativ
wenig. Außer sehr, sehr viele Transfers werden dann an dem Ruhetag unterschrieben, verhandelt. Ruhetag bei Grand Tours ist immer so der Moment, wo die Agenten da sind, wo sich mit den Teammanagern treffen. Wo dann
gehst du eigentlich, gehst du als Fahrer, wenn, also du bist in die, also du triffst dich ja mit den Agenten, du triffst dich nochmal mit den Teams vielleicht. Machst du das heimlich eigentlich, wenn es um andere Teams geht?
Der Fahrer trifft sich dann nicht mit dem.
Die Agenten treffen sich.
Die
Fahrer hat nichts zu tun.
Du siehst ja auch dann, wenn du Teammanager bist, dann siehst du da so einen Agenten sitzen, du weißt, er hat einen Fahrer bei mir im Team,
Er
spricht gerade mit UAE. Aber der hat ja auch noch andere Fahrer. Hat ja auch Fahrer, die bei UAE vielleicht schon sind.
Ja, okay.
Denkst du so,
Wer von euch?
Wer von euch? Für welchen Fahrer sprecht ihr gerade? Also da wird, glaube ich, viel in so Hotellobbys von Teams. Wenn du da so ein bisschen lauerst, dann siehst du und so eine Wanze platzierst, dann hörst du schon einige interessante Gespräche.
Das wäre richtig witzig.
Ja. Dann nach dem Ruhetag kommt die nächste Etappe, wo du nerven kannst.
Da kannst du richtig nerven. Ich wollte es mir auch gerade sagen.
Das sind so komische Etappen. Wir droppen einfach mal so einen 14,4 Kilometer langen Anstieg mit 5,9% mittendrin.
Ja, mit 40 noch zu fahren. Also irgendwas zwischen kann klappen oder nicht.
An einer ganz komischen Stelle. Und weißt du, was auch nervig ist? Auch für die Ausreißergruppe ist es ultra nervig.
Ja.
Weil du weißt, ab Kilometer 81,5 bei einer 140er Kilometer Etappe fangt ihr an, euch zu zerlegen.
Ja.
Du fährst ja da wahrscheinlich nicht geschlossen hoch.
An dem Anstieg nicht.
Nee.
Und du musst aber auch schon früh irgendwie in die Gruppe wahrscheinlich gehen, damit du erstmal auch fahren gelassen wirst und damit du vielleicht auch einen gewissen Abstand am Anstieg
den rausarbeiten kannst. Du hast ja unter 2 Rennstunden, bis du unten im Anstieg bist. Ja. Das heißt, du fährst am Anfang Vollgas über den Hügel.
Du bügelst eigentlich 60
dann
Kilometer
musst die Lücke aufmachen.
Vollgas.
Die willst du aber eigentlich auch machen, weil danach fährst du halt auf jeden Fall irgendwie, was wirst du da hochfahren? 50 Minuten wirst du berghoch fahren. Bei 14,4 Kilometer.
Ja, ein bisschen. Wie
viel? Bisschen 50?
Weniger.
Bisschen weniger, okay.
Ja.
Du wirst auf jeden Fall trotzdem dann relativ lange auf dem Gas stehen und dann danach willst du ja eigentlich gut rübergekommen sein. Das heißt, du bist alleine oder mit einer kleinen Gruppe und musst ja dann wieder auf dem Gas stehen.
Um dann nochmal 25 Kilometer sich ins Ziel zu retten nach der Abfahrt.
Genau, also nervt auch wieder. Wir merken,
das Beste, was du rausholen kannst, ist der Red Bull-Kilometer.
Giro d'Italia nervt dieses Jahr für die Fahrer.
Guter Folgentitel.
Ja. springen weiter durch die Etappen, weil wir noch einige vor uns haben. Nächste Etappe.
Die nervt.
Die nervt. die nervt sogar noch mehr, weil wir wieder einen Kategorie-2-Anstieg haben in so einem Profil, wo du ihn gar nicht richtig wahrnimmst. 6,6 Kilometer mit 9,2%.
Das
nervt.
Das ist, weißt du, was das ist? Das ist eine 15. Etappe bei der Tour durchs Mittelgebirge. Das ist das. Das ist so eine Mate Moric-Etappe bei der Tour.
Mhm. Nur, dass du halt die erste Woche hast und du eigentlich noch nicht so den Break fahren lässt. Und ich kann mir schon vorstellen, früher bei einer Grand Tour hast du auf diese Etappen, glaube ich, geguckt und hast gesagt, Überführungsetappe. Da fahren welche, die kriegen 25 Minuten und die kommen mit 15 Minuten ins Ziel und wir chillen hier hinten. Jetzt, weil halt wieder jeder am Fuelen ist wie bekloppt, fahren die von Kilometer 1 bis 203, da wahrscheinlich wieder Anschlag.
Joa denkt sich so, boah geil, wir können das richtig hart machen.
Wir haben die Fahrer dafür, so ein Jan Christen, Igo Arrieta, das sind alles so Leute, gegen die möchtest du auf so einem Profil nicht fahren. Ja. Du willst einfach nur hoffen, dass Adam Yates noch nicht irgendwie so unnötig Zeit im GC kassiert hat.
Ja.
Damit du halt auf gar keinen Fall, damit die auf gar keinen Fall irgendwie freie Fahrt bekommen. Glücklicherweise gibt es gar nicht so viele Chancen vorher, dass das der Fall ist.
Ja.
Weil noch nicht so eine hochgradig selektive Etappe irgendwie gefahren wird.
Aber echt interessantes Profil. Dann wird es ein bisschen ruhiger bei Etappe 6.
Ja.
Da kommen wieder die Sprinter zugute.
Würde ich auch sagen, Neapel. Was man an Neapel sagen muss, ist, ich hoffe, sie fahren andere Wege. Mhm. Aber da gab es in den letzten zwei Jahren schwere Stürze. Ich glaube, Juri, ist er auf der Etappe nach Neapel gestürzt? Ich meine schon, dass er zumindest in Neapel im Krankenhaus war. Mhm. Und Alex Krieger im Jahr davor auch auf der Etappe nach Neapel gestürzt. Ist einfach auch teilweise sehr, sehr schlechter Asphalt. Bei den Etappen immer so ein bisschen sketchy.
Das ist ja super, dass das Finale auf Cobbles auf dem Piazza stattfindet. Das ist ja perfekt.
Ja. Ich hoffe mal, dass kein deutscher Fahrer diesmal irgendwie stürzt und so einen schweren Unfall hat. Und dass sich die meisten ein bisschen erholen können, weil am nächsten Tag geht es zum Blockhaus hoch, einer der traditionellen Anstiege.
Ja,
jetzt. Und weißt du, was wieder nervt?
Das davor.
Der Red Bull
Kilometer liegt da richtig.
Der Red Bull Kilometer, so ungefähr nach einem Kilometer des Anstieges.
Ist das geil.
Da muss ich sagen, geil gelegt.
Ja, ist das unangenehm. Kilometer 233, das Rennen ist bei 245 zu Ende, 12 Kilometer also vor Finale. Der Anstieg
245 lang, das ist auch eine lange Etappe.
Das ist eine richtig lange Etappe. Der Anstieg beginnt 13 Kilometer vor Ziel, das heißt, du fährst einen Kilometer da rein, hast dann einen Red Bull-Kilometer, um dann nochmal 12 Kilometer das Ding hochzupügeln. Blockhaus, ich erinnere mich an die legendäre Tom Dumoulin-Etappe, ist für mich immer Blockhaus. Damals hat er, glaube ich, zuerst, da gab es einen Motorradunfall. Also
Geraint Thomas raus.
Genau, Geraint Thomas raus. Dann gab es schon die erste Zeitgap, Blockhaus hoch. Da gab es diese Diskussion, ey, was soll die Scheiße mit diesem Motor und so weiter. Und danach hat er quasi den Giro ja stückweise aufgeräumt. Deswegen habe ich noch Blockhaus da in Erinnerung als, oh, Tom Dumoulin ist raus aus dem GC-Favoritenkreis. Und dann hat er die Aufholjagd damals, 2017, glaube ich, dann losgelegt. Deswegen finde ich Blockhaus, habe ich immer für mich so ein geiles Giro-Highlight.
Letztes Mal war das, glaube ich, dass Jai Hindley da gewonnen hat. Kann das sein? Blockhaus?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber ja, das kann sein.
Auf jeden Fall eine coole Etappe meistens. Ein krasser Anstieg. Sehr, sehr lang, sehr, sehr schwer. Ich habe das Gefühl, der Giro dieses Jahr ist eine Mischung aus sehr langen Etappen und sehr kurzen. Weil wir haben einen Tag danach wieder einen, die ist 156 Kilometer lang.
Vor allem überwiegend flach, ja.
Nee.
Ja, das ist alles scheiße.
Hinten raus nervt wieder krass, muss man sagen. Also aus der Sicht von jemandem, der jetzt irgendwie nicht unbedingt gerne so 10 Minuten, 5 Minuten berghoch scheppert, das ist auch wieder eine richtig schwere Etappe. Da kannst du das Rennen auch wieder übel auseinandernehmen. Und,
der Red Bull-Kilometer nervt weniger.
Genau, der liegt halt so ein bisschen oben an dem Berg.
Ja, ja.
Aber es heißt aber auch, dass dieser komische Zwischenberg da jetzt nicht unbedingt langsam gefahren wird.
Glaubst du vielleicht, dass die Red Bull-Kilometer dieses Jahr so echt so ein bisschen was machen auch? Am Anfang bestimmt, weil es macht halt bei kleinen Abständen. Ich muss
vielleicht erstmal sagen, was der Red Bull-Kilometer macht. Also er gibt jetzt einmal Geld in Summe,
ja, aber
er gibt
auch
Zeitbonifikation.
Ja, da haben wir vorhin gesagt, 6, 4 und 2 waren es, glaube ich. 6, 4 und 2 Sekunden gibt es.
Ja. Das kann sich natürlich auf Dauer schon irgendwie bemerkbar machen. Ja,
gerade am Anfang halt dann, zumindest bei kleinen Abständen, schon die ersten 3 Etappen, 4 Etappen.
Genau, aber wenn du so auch, wenn du mal so 6 von den Dingern gewinnst über die Zeit, dann
der 15k für den Gesamtsieger, 10 für Platz 2 und 5 für Platz 3. Also ich schon glaub, so
das, das ist aber für die meisten Profis dann am Ende gar kein so krasser Anreiz.
Ja, okay.
Also wenn du eine, zum Beispiel eine Etappe
gewinnst, aufgeteilt und
wenn du eine Etappe gewinnst, ja, normalerweise hast du in einem Vertrag bei den meisten World Tour Teams dort auch schon einen Bonus von, keine Ahnung, was wirst du haben bei so einem normalen, weißt du, 12.000 bis 20.000 oder 25.000 Euro vielleicht sogar bekommen.
Ja, okay.
Für so einen Etappensieg von deinem Team. Das heißt.
Ja, für dich und nicht für Red Bull Kilometer
ins Team. Für dich, nein. Genau, ja.
Ja.
Von daher, glaube ich, da reißen sie sich kein Bein aus, aber die Zeitbonifikation
für. Ich würde es feiern, wenn die da voll drauf gehen.
Ja. Nächste Etappe, wieder eine Bergankunft, eine etwas leichtere. Das ist sowas, wo man halt. Es könnte so eine langweilige Bergankunft werden.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe das Gefühl, diese Region, ich war ja, glaube ich, in der Nähe letztes Jahr.
Bei Bologna
Jahr. In der
Nähe.
Bei Bologna, genau, zwischen Bologna und Florenz, so. Letztes Jahr war ich ziemlich genau da in der, vor zwei Jahren ziemlich genau in der Ecke, wie jetzt die Tour da gestartet ist. Und ich muss sagen, die Anstiege da, die sind überraschend flach.
Ja.
Also, das sieht jetzt so krass aus, aber die sind wirklich überraschend flach und werden da sehr viel wahrscheinlich mit 38 km/h lang scheppern. So, und dann ist das auch dann, also das klingt hart und ist blöd gesagt, aber dann ist es nicht so selektiv. Ja. Sind die einfachen 1100 Höhenmeter, könnte man
genau
sagen.
Genau, und dann profitieren halt am Ende, wenn du jetzt sagst, du kommst da mit einer größeren Gruppe an, das ist keine Spitzengruppe, dann sind so Leute, die am Ende nochmal, also so ein Roglic vor ein paar Jahren, der gewinnt so ein Ding.
Ja.
Weil der hat einen guten Kick gehabt immer auf den letzten Metern. Und davon gibt es auch ein paar, die dabei sind.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich eine Etappe, wo du tendenziell die letzten 4-5 Kilometer guckst.
Derek G. West.
Der hat auf gar keinen Fall einen Kick. Also wenn es einen gibt, der für mich keinen Kick hat, dann Derek G. West. Also vielleicht jetzt noch mit dem West im Nachnamen
kommt ein bisschen
mehr Kick dazu, aber der Derek G. von letztem Jahr, der hat überhaupt nicht mehr gezuckt, als die da um den herum die Sprints gefahren sind. Er war doch, ich sag Del Toro versus ich habe den Namen vergessen.
Simon.
Nein, jetzt, nicht, was ist Samuels? Samuels war vorne. Unser Ecuadorianer von IF. Total Ausfall aller Systeme. Der Egan Bernal aus Ecuador.
Auf jetzt.
Der war auf jeden Fall da. Und die beiden haben ihre Antrittsspielchen da gemacht. Richard Carapaz.
Ja.
Die haben ihre Antrittsspielchen gemacht. Und Derek G. ist ja nur sein Tempo gefahren und hat sich gedacht, alles klar, Jungs,
mach den mal.
Ich pieke eh bei 650 Watt. danach das Zeitfahren. Du hast schon gesagt, langes Zeitfahren, 42 Kilometer. Und ich glaube, das ist so ein Ding, das hatten wir lange nicht mehr bei einer Grand Tour. Dass wir so ein langes, flaches Zeitfahren. Das
sind nochmal 10 Kilometer weniger als die Zeitfahren früher.
Ja, ich weiß. Wo uns Sergei Onchar bei der Tour de France 2006 mit 43er Kadenz und 6 Liter Blut mehr 2 Etappen gewonnen hat. Das war auch noch so eine klassische Tour. 250 Kilometer Zeitfahren, 2 Bergankünfte in den Pyrenäen, 2 in den Alpen, 3 Überführungsetappen.
Wirklich Überführungsetappen?
Wirklich.
Weil konntest du ja auch nicht anders.
Genau, und dann halt so ein paar Sprints.
Du konntest ja nicht schnell fahren, kippst du vom Fahrrad. Nee, du hast recht. Also, und halt brettflach, unten am Meer entlang. Also, boah, keine Ahnung, ob das Wind dann enorme Rolle spielen kann. Kann ich jetzt nicht einschätzen, aber auch super wenig, also kein technisches Zeitfahren, super wenig Kurven. Das ist halt viel geradeaus.
Viel CDA, sehr viel Dauerleistung.
Ja.
Und da ist halt die Frage, und ich glaube, je länger das wird, wenn du einen schlechten Tag hast, dann verlierst du da richtig viel Zeit.
Das kann sein.
Einmal 42 Kilometer ist was anderes als zweimal 21.
Ja, das verstehe ich. Ja, das kann so wirklich sein. Also da kommst du rein.
Das könnte einen höheren Impact haben, obwohl die, also wenn du jetzt sagst, du hast 42 Zeitfahrkilometer, das sind die mit dem meisten Impact. Verglichen mit 42 in einem anderen Jahr vielleicht.
Ich verstehe, was du meinst. Wenn du so Fahrer siehst, die relevant im GC sind, die relativ rasch schon so 20 Sekunden Rückstand haben,
dann denkst du, das könnte abschmieren, dann
ein teurer Tag werden. Ja. Filippo Ganna wird es gewinnen.
Wenn er denn startet, ich habe es gerade gar nicht
gestimmt,
dann ist das ein sehr, sehr gutes Ganna-Zeitfahren. Ja,
das ist wirklich
ein Fährt ja auch gut dieses Jahr, also würde ich schon sagen, dass er da der Top-Favorit ist.
Ja, definitiv.
Das ist eine gar nicht so schlechte Prognose. Etappe danach, nach dem Zeitfahren.
Unangenehm.
Unangenehm und die erinnert mich irgendwie an diese Etappe, die damals Bora Hansgrohe so zerpflückt hat, in dem Jahr, wo Jai Hindley die Giro gewinnt. Das sind so ganz viele Anstiege, da fährst du auch 12 Minuten.
Ja, bis aber auch 20 Minuten auch schon, ne?
12 bis, also ja, je nachdem.
10 Kilometer, 30er Schnitt, ja, bitte. Doch, 30er Schnitt sind dann 15 Minuten. 45er Schnitt, nein, 30.
Ich bin wirklich schlecht, sowas auszurechnen, also richtig schlecht. Aber ich würde schätzen, das Segment.
Nee, 20 Minuten, sorry.
Ja. 12 bis 20 ja. Minuten, ein paar davon hinterher. Ja. Der letzte Red Bull Sprint ist ganz oben. Auf dem letzten Berg.
Ja. Also kannst du voll drauf gehen.
Kannst du voll drauf gehen. Also hier kannst du auch ein bisschen Schaden anrichten, wenn du möchtest.
Italienische Vogesen-Etappe ist das.
Ja, kann man so sagen. Ich müsste jetzt nochmal schauen auf der Karte. Die Abfahrten sehen auch ein bisschen twisty aus. Also das ist sowas, auch da hast du viele Chancen als Team irgendwas zu machen, wenn du eine gute Idee hast.
Vor allem, wir sind jetzt bei Etappe 11, wir haben Zeitfahren vorher gehabt, wir hatten vielleicht auch schon Änderungen im GC, vielleicht auch das Zeitfahren bedingt, vielleicht gibt es auch ein Team, was irgendwas auch vielleicht ein bisschen machen muss. Ganz
viel vielleicht.
Ja, genau, aber das wissen wir nicht.
Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall schon Veränderungen im GC.
Ja, ja.
Es gibt auf jeden Fall schon ein Team.
Ja, ja, aber ich will mal sagen, es gibt dann ein Team, was auch vielleicht reagieren muss aus einer Situation heraus, die jetzt vielleicht auch etwas ungeplanter war, weißt du? Ja. Das meine ich damit. Also es ist nicht einfach nur, dass es eine Etappe ist auf Etappe 5, so, sondern wo so ein paar Sekunden sind, sondern irgendwas muss gemacht werden.
Ich weiß, was du meinst. Also du bist halt schon so tief im Rennen, dass es einige gibt.
Ja, ja.
Auf der 5. Etappe hat noch jeder so, denkt sich so, ja, unsere Zeit wird noch kommen.
Ja, genau,
Zeit
genau. Noch kommen. Wir haben noch ein bisschen, da haben wir jetzt so harte Etappen.
Also unsere Zeit kommt doch nicht mehr, Bro, wir müssen jetzt langsam handeln.
Etappe 18. Ja, dann wird noch
die letzten zwei. Das ist so auch wieder die Brücke zu früher, ja. Wenn dann Crédit Agricole auf der 18. Etappe so 15 Stunden von vorne gefahren ist.
Wir müssen noch irgendwas tun. Mann.
Wir müssen noch Fernsehzeit generieren.
Sendezeit.
Nächste Etappe ist so eine, wieder ein völliger random Anstieg mittendrin. Weder richtig flach noch richtig bergig. Kann auch wieder vieles draus entstehen.
Ja, sehr viele Etappen, die nicht eindeutig sind, was es ist, ne?
Genau. Wir springen mal weiter durch. Die Etappe finde ich ganz interessant, die nach Verbania, weil auch da wieder ein Anstieg relativ spät im Rennen ist.
Mit Red Bull Kilometer
im Anstieg unten rein, der halt schon dazu führen kann, dass sich da ein bisschen was auseinanderpflückt. Ich glaube, so als Sprinter hast du beim Giro ganz wenige, ganz klare Sprints.
Ja, wenig Spaß.
Du musst halt immer wieder hoffen, das ist wahrscheinlich auch so undankbar, dass die da vorne nicht ausrasten. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass so ein Ruck durchs Peloton geht, denkst du mir, ach Leute.
Ja, weil auch da wieder Sprintwertung bei Kilometer 156. Also du musst auch, bis dahin wird vielleicht, also Gruppe wird stehen so, vielleicht wird die bis dahin jetzt eingeholt sein, hast nochmal eine Chance. Ansonsten holst du noch die Restpunkte, die es da gibt. Ja. Aber wenn da irgendwas davor schon sich positionieren will, dann bist du auf einmal da in so einem Gedränge irgendwie von GC-Fahrern, die schon anfangen nervös zu werden. Und dann musst du da nochmal anfangen, ja, ich will ja nur die Punkte, ich bin da gleich wieder raus. Aber es ist so unnötig härter als sonst vielleicht. Ja. Oh, jetzt wird's spaßig,
jetzt fangen die normalen Bergetappen an.
Na endlich.
Ganz klassische Bergetappe. Nach Pila. Was musst du lachen?
Der Red Bull-Kilometer.
Ja, das ist halt so, ich finde das an der Stelle so.
Ja, das ist okay.
Ich wollte halt sagen, wenn du das zum Beispiel jetzt, wenn du eine flache Etappe bis dahin hast und du hast so ein ganzes Peloton, was dann so lang sprintet, dann finde ich das richtig gefährlich, weil die fahren ja eh schon Lead-Out, dann fahren die halt noch einen Sprint. Da wird das Peloton schon relativ klein sein nach der Etappe. Also du startest halt direkt mit so einem Kategorie 1-Anstieg, hast am Ende, sag ich mal, den Einer und Zweier so in der Mitte ein bisschen zusammenlegst. Also drei größere Anstiege und drei Abschnitte. Und dann hast du eine sehr klassische Bergankunft, die sieht relativ gleichmäßig aus, 16,6 Kilometer mit 7%. Das ist ein top solider Berg. Das sind 7%, das ist nicht zu flach, das ist nicht zu steil, das sind 14 Kilometer oder 16,6 Kilometer. Da wird halt
dann war hinten raus einfach auch konstante, immer zwischen 6 bis 8, 6, 7, 8. Das ist wirklich gar keine Rampen mit drin, einmal ganz kurz am Anfang. Das war's dann. Das ist echt.
Kann man schön einfach einen Fatigued-Schwellentest machen, wie es sich gehört.
Ja.
Und hat noch ein paar Serpentinen berghoch, sehe ich hier gerade auf der Karte. Was ich interessant
finde. Logistisch auch super einfach, alles in Auster.
Im Austertal, ja, eins der bekannten Täler zum Radfahren. Da gibt es auch den Giro Valle d'Aosta. Sehr, sehr bekannte Nachwuchsrundfahrt. Was ich interessant finde ist, ich habe gerade eben schon mal in der Vorbereitung reingeschaut, es gibt recht wenig Sachen at Altitude, also du hast du hast einen Anstieg oder zwei auf einer Etappe, die jetzt gleich kommt, die halt über 2000 Meter gehen, aber ansonsten sind die Bergankünfte ein bisschen niedriger gelegen.
Ja, was finde ich manchmal aber auch Spaß macht zuzusehen, weil es irgendwie auch natürlich ein bisschen mehr ich sag mal, Leistungsspielraum oben raus zulässt. Also wenn du natürlich in die Altitude fährst, wenn du auf 2-2, auf 2-3, 2-4 in Col d'Isoran hochfährst, dann ist das so ein chronisches, jeder weiß schon, wo sein Platz ist.
Ja.
So, und hier werden sich jemand
noch gut fühlen. Warten auch alle. Erstmal bist du so auf einer gewissen Höhe, bist nächstes so, okay, scheppert die Höhe richtig rein, okay, nein, okay, ich könnte noch eine Attacke planen. Du wartest halt, du fährst halt eigentlich nicht los, außer du weißt, ich bin auf jeden Fall höhenadaptiert.
Ja.
Weil sonst, ja, könnte es ab so 1,8 bis 2 doch so richtig peng gehen.
Ja.
Nächste Etappe, nach Milan.
Na, wir haben sie doch. Da ist sie doch.
Ja, aber nach, die Etappe geht nach Mailand, 15. Etappe. Für die Sprinter ist das halt im Prinzip wie die 21. Etappe nach Mailand.
Ja.
Weil du kannst halt sagen, alles klar, meine lieben Freunde, danach ist vorbei. Eben noch Bergetappen oder so Hügeletappen. Ich steige jetzt einfach in Mailand aus.
Das ist gut, kannst du Flieger wegnehmen.
Rest Day danach, nach einer komplett flachen Etappe, dort, wo es einen Sprint geben wird. Übrigens, die wechseln immer wieder ein bisschen so zwischen Rom und Milan. Oder? Die letzten Jahre war es aber Rom.
Letzten Jahr, wir haben jetzt auch wieder Rom.
Auch wieder Rom, genau. Bin mir gerade nicht sicher. Aber der Giro ist auch ein paar Jahre in Mailand zu Ende gegangen.
Hätte ich jetzt auch so gesagt. Rom habe ich noch in Erinnerung mit Zeitfahren, wo auch Carapaz gewinnt. Ist er mit Zeitfahren reingefahren ins Kolosseum.
Kann gut sein. Jai letztes Hindley Jahr auch. War auf jeden Fall Rom, glaube ich, und das Jahr davor auch.
Jai Hindley ist auch, glaube ich, Rom eingefahren.
Naja. Vielleicht vertue ich mich auch. Auf jeden Fall geht es nach der flachen Etappe und dem Ruhetag dann weiter mit so einer Etappe, die auch wieder über 200 Kilometer lang ist, auch wieder sehr wellig. Das sind so Tage, sammelst du auch wieder viele Höhenmeter. Und es geht am Ende die letzten 2,3 Kilometer mit 6,3% berghoch.
Ja, ist ein geiles Ausscheidungsfahren hinten raus auch.
Kannst du zum Ausstellungsfahren machen, genau. Ja. Ist wieder so ein Ding. Du siehst eigentlich bei den meisten Giro-Etappen hast du das Potenzial für richtig Radrennen.
Ja, voll, voll.
Gefolgt von einer Etappe, die eher einfach ist. Da sind sie, glaube ich.
Kommt auf das GC bis dato an oder wie halt die Fahrer draußen sind.
Ich aber glaub, auf der Etappe machst du nichts mit, was GC
angeht. Nee, da meine ich aber nicht. Ich glaube halt einfach, es wird dann, wenn jetzt so ein paar Dinge gesetzt sind, dass dann einfach. Das ist so eine Etappe, da könnte auch so einen frühen Jay Wine losfahren, wenn er halt Zeitrückstand schon hatte. So, ja. Das ist so eine, komm, lass sie heute fahren, wir haben noch ein bisschen was zu tun.
Das würde ich auch sagen, komm, lass sie heute fahren, ist so eine, das ist eine gute Beschreibung für diese Etappe, dass das passieren könnte.
Ja.
Weil auch am nächsten Tag so die schwerste Etappe folgt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast da nämlich die Anstiege auf den Passo Giau und jetzt werden hier wieder italienische Namen gemetzelt. Der Passo Falzarego. Das sind zwei Anstiege, die auf über 2000 Meter enden. Die Bergankunft an sich dann ist niedriger, also 985 Meter.
Die Vorbelastung ist halt vorher, ne?
Die Vorbelastung ist vorher, genau. Normalerweise würde ich halt sagen, irgendwie, wenn du das auseinanderfahren willst, fährst du das am Passo Giau.
Ja.
Auseinander und dann kannst du richtig Schaden anrichten. Wenn du dann da noch einen Helfer hast, der darf dann den nächsten Kategorie 2 Anstieg hochfahren und dann am Ende bringt er dich dieses leicht abfallende Tal, die Abfahrt runter, an den Fuß von diesem Anstieg. Der ist aber auch gar nicht mal so leicht. Ne? 5 Kilometer mit 9,6%, das ist auch nochmal ein richtiges Brett.
Der Petze. Der sieht auf dem Höhenprofil gar nicht so aus, ne?
Nee, der sah eben total flach aus, deswegen ist mir das jetzt erst aufgefallen.
11% auf dem letzten Kilometer.
Ja, das ist natürlich auch nochmal richtig, richtig übel. Das heißt, eventuell musst du dann gar nicht, wenn du es schwer machen willst, das vorher auseinanderfahren.
Ja.
Aber du kannst eine extreme Vorbelastung herbeiführen. Also wenn alle müde sein sollen und du das Gefühl hast, ich habe eine sehr, sehr gute Fatigue Resistance, ich ermüde halt wenig, kann viele Kohlenhydrate reinballern, dann kannst du am Ende halt da nochmal so ein, was wirst du da fahren, 12 Minuten, 5 Kilometer mit 9,6%.
Ja.
Irgendwas in der Range 12 bis 15 Minuten. Ja. Wenn du da das Gefühl hast, du kannst da nochmal richtig einen rauslegen, dann machst du die Leute vorher müde.
Ich glaube, so ein GC oder der Führende in dem Moment will eher das Ding halt verwalten über den Tag. Ja. Gar nicht so aktiv gestalten, sondern verwalten, mit dabei, so sparsam wie möglich, damit er auf den letzten 5 einfach maximalste Ressourcen halt hat. Und alle anderen versuchen genau das Gegenteil. Das finde ich halt ganz nice, glaube ich, dabei. Ja. Der Red Bull Kilometer ist diesmal auch witzig gesetzt, aber ich glaube weniger relevant, weil einfach sag mal, oder vielleicht wird Bergfahrer nochmal drauf sprinten oder irgendjemand, der vorne nochmal raus ist, oder ein Helfer wird dann irgendwie nochmal das Ding holen. Das ist dann der Passo Falzarego, dann ein paar Kilometer vom Top. Daher wird das, glaube ich, nicht mehr so viel verändern, aber ich glaube einfach, das könnte eine spannende Etappe sein, weil einfach die Vorbelastung notwendig ist, um eine Änderung des GCs hervorzurufen zu können.
Ja, glaube ich auch.
Nur auf den letzten Kilometer, auf den letzten 5 Kilometer zu warten, wird nicht klappen.
Gut, wir haben noch 2 Etappen. Die letzte Etappe in Rom ist pretty straightforward. Es ist sehr wahrscheinlich wieder etwas, was in einem Sprint enden wird. Das ist die Ankunft, die wir, glaube ich, die letzten 2 Jahre auch hatten. Die Etappe davor nochmal richtig schwer, auch mit einem Anstieg, den wir in den letzten Jahren häufiger gesehen haben. Es ist Pinicavallo. Der wird 2-mal gefahren und dazwischen gibt es dann halt wieder die Abfahrt, nochmal ein leichtes Tal mit dem Red Bull-Kilometer und dann geht es nochmal All-Out da 14,5 Kilometer mit 7,8% hoch.
Geile Etappe für Zuschauer.
Auch, ne? Geile Etappe für Zuschauer. Ich kann euch gar nicht wirklich sagen, die hat jetzt nichts so Spezielles für mich. Es gibt weder Höhe noch irgendwie einen krassen Load vorweg.
Ja.
Sie ist mit 201 Kilometer wieder durchschnittlich lang,
ja,
würde ich sagen. Und ich glaube,
unterdurchschnittlich für diesen Giro. Unterdurchschnittlich für diesen Giro.
Kann man gar nicht sagen.
Naja, ich weiß,
160 ist in der Mitte.
Average. Ich weiß, 161 Average Kilometer sind es pro Etappe.
Ja. Es kommt halt wahrscheinlich darauf an, wie die Situation da aussieht.
Ja, ja.
Wenn wir
aber da
das erwartete Ergebnis haben, dann wird da Wismar versuchen, das zu verwalten.
Und ich glaube auch da, wenn wir nicht sowas wie letztes Jahr sehen, aber eigentlich ist sowas, so eine Etappe sieht jetzt nicht aus, als würde nochmal so eine spannende, massive Änderung irgendwie vorgenommen werden können. Weil der Leader in dem Moment, wenn er jetzt keinen Einbruch erleidet, wird über den ersten Anstieg so mit drüber kommen, dass du noch keinen riesen Gap hast. Und beim zweiten Anstieg, ja, dem wie groß der Abstand halt ist, lässt der Anstieg nicht so zu extremste Abstände hervorrufen zu können. Ja. Also es ist jetzt nicht so eine HC-Berg in die Höhe rein, sondern einfach einer, der auf 1300 endet. Genau. Klar, 14,5 Kilometer, 7,8%, ist es nicht nichts.
Es wird kein neuer Test mehr gemacht, sag ich
mal. Ja, genau. Und oben raus flacht er noch so ein bisschen ab. Also da kann man sich noch mal viel so ein bisschen retten. So, da machst du dann, wenn du nicht komplett krachen gehst, sondern hast du das auch mit nach Hause gebracht. Also wer den Tag, wer vor dem Tag schon gut überstanden hat und da jetzt nicht keinen Einbruch hat, wird das Ding auch nach Hause bringen.
Ja. Damit sind wir durch mit den Etappen. Yes. Wenn du jetzt die alle mal nochmal angeschaut hast, wo wir sie durchgeklickt haben, ändert das irgendwas an deiner Prognose?
Nee, Jonas gewinnt trotzdem. Jonas gewinnt das Ding. Ich sage aber, Adam fährt auf 2, wenn Pellizzari auf 3 fährt.
Okay. Ich glaube, das Zeitfahren wird sehr, sehr entscheidend für auch den Verlauf des Rennens.
Ich korrigiere meine Adam Yates-Aussage.
das könnte so ein bisschen der Knackpunkt sein.
Ich vergaß.
Aber ich sag mal, vom Profil her, glaube ich, und deswegen bin ich froh, dass ich Derek G. West nicht in die Top 5 gepackt habe. Mhm. Ist das so ein Giro, wenn du den halt punchy fahren willst, fährst du den sehr punchy und wie
gesagt,
kann
auch,
das tendenziell.
Ja, was aber auch geil ist, das ist nicht so ein Schachspielen, so Verwalten von GC-Situationen, sondern halt auch mal den Tappen die Nerven.
Ja, und deswegen ist ein Derek G. West, da wird sich aus meiner Sicht recht schwer tun in so einem GC, je nachdem wie der Rennverlauf ist, fährt er halt trotzdem irgendwo relativ weit vorne rein.
Ja.
Aber der muss halt schauen, dass er über die Tage kommt, wo es halt echt noch so ein bisschen punchier ist. Weil das ist dann für den immer eher Gift und da könnte er Zeit verlieren.
Ja. Wo siehst du Gall?
Boah, schwierige Frage. Ich sehe nach wie vor da irgendwo in den Top 5.
Mhm.
Ich glaube, so wenn ich das richtig sehe, diese Tage, wo es richtig in die Höhe geht, ist es kein Problem für ihn. Da hat er auch beim Col de Los keine Schwierigkeiten gehabt. Dementsprechend ist diese Prüfung an dem einen Tag jetzt auch nicht so das Problem. Ich weiß nicht genau, wie gut er über diese Punchy Climbs kommt.
Ja.
Aber ja, nach wie vor bleibt für mich dann Jonas Vingegaard so der absolute Favorit.
Und vielleicht Frage, Enric Mas, schafft er sein... Was schafft er?
Kein Profil für den eigentlich.
Nicht, ne?
Das ist eigentlich ein total konstanter
Das ist voll der Diesel.
Das ist voll der Diesel, genau. Das ist eigentlich super undankbar, den da hinzuschicken.
Und nochmal die Frage, vielleicht auch mal provokant gestellt... Ist es für UAE besser, dass Almeida nicht dabei ist?
Besser ist es nicht.
Besser nicht, aber Almeida ist auch eher der Typ, der jetzt nicht...
Ja, der fährt halt langsam unten rein, aber der fährt langsam mehr unten rein, aber der fährt immer noch so schnell unten rein, dass er... Also,
ja, okay.
Ich habe das Gefühl, dass er bei solchen Punchy-Etappen Probleme hat.
Ja, okay. Ja, gut.
Gut, ich glaube, wir sind durch, die Preview durch.
Ja.
Wir werden natürlich wieder in der nächsten Folge ein bisschen Updates geben zu, wie es weitergeht im Giro. müssen dann unsere Prognosen wieder einmal korrigieren, wie immer.
Ja, klar.
Aber
spätestens am ersten
Ruhetag. Bin mal auf die erste Woche gespannt und würde sagen, hast du noch Punkte zum Giro d'Italia oder?
Ich sehe gerade, Will Barta startet auch bei Tudor und ich verfechte weiterhin den Anti-Will Barta Club. Ich hasse den Mann. Es war sehr unnötig, dass er meinen Komm genommen hat in meiner Heimat. Deswegen wünsche ich ihm irgendwann einen nervigen Red Bull-Kilometer, dass er dadurch die Gruppe eingeholt wird.
Na gut, in dem Sinne, viele Grüße an Will Barta. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.